Ja, auch ich möchte Sie herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst und ich möchte Sie beglückwünschen. Zum einen, weil ich glaube, dass auf jedem Gottesdienstbesuch ein Segen liegt, ob man das spürt oder nicht. Und zum anderen, weil Sie heute Augen und Ohren Zeugen eines, wie ich finde, spannenden Experimentes werden. Aber zunächst zum Predigttext, der für den heutigen Gottesdienst, für den Sonntag vorgesehen ist. Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Es begab sich aber, als das Volk zu ihm drängte und das Wort Gottes hörte, während er am See Genezareth stand, da sah er zwei Schiffe am Ufer des Sees liegen. Die Fischer jedoch waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig von Land wegzufahren. Darauf setzte er sich und leerte die Menge vom Schiff aus. Als er aber aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Höhe und werfet eure Netze aus. Und Simon antwortete und sagte: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Doch auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie dies getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische. Ihre Netze aber wollten zerreißen. Und sie winkten den Gefährten in den anderen Schiffen. Sie möchten kommen und ihnen helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, so dass sie fast sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, o Herr. Denn Schrecken umfing ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischfangs, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Genossen waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Herr, schenke uns deinen guten Heiligen Geist zum rechten Reden und Verstehen. Da werden sich jetzt einige vermutlich sehr wundern. Hä? Da hat doch vor ein paar Wochen er zugepredigt zu diesem Text. Wissen Sie, ich habe mich nicht nur gewundert, ich habe mich ganz schön erschrocken, als Sophie mir das letztes Wochenende gesagt hat. Ich habe das ja gar nicht mitbekommen, ich war ja in Amerika. Und da schießen einem die Gedanken durch den Kopf. Ah, ich nehme doch immer den Predigttext, der vorgegeben ist. Ich weiß auch gar nicht, wie man einen anderen auswählt. Bibel durchblättern, Finger rein oder keine Ahnung. Außerdem hatte ich mir ja auch schon viele Gedanken gemacht. Die ein oder andere Idee war quasi halb fertig. Und dann sowas. Jetzt ein komplett neuer Text. Das schaffe ich in ein paar Tagen überhaupt nicht. Unmöglich. Und was ganz wichtig in solchen Stresssituationen, Ruhe bewahren. Also erstmal die Predigt anhören. Und dann sehen wir weiter. Vielleicht kannst du ja andere Schwerpunkte setzen, aus einem anderen Blickwinkel das betrachten. Dann ist das doch völlig in Ordnung. Gesagt, getan. Übrigens, falls von Ihnen jemand diese Predigt vom 10. Mai verpasst haben sollte, gehen Sie doch gern auf unsere Internetseite, da kann man die nachhören. Ich kann die nur wärmstens empfehlen, die ist wirklich klasse. Klare Linienführung, verschiedene Personen aus den unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet und vor allem die Big Points schnörkellos auf den Punkt gebracht und klar benannt. Wirklich klasse. Nur mir hat das bei meinem zugegeben sehr speziellen Problem jetzt so gar nicht geholfen. Mir fehlte wirklich die Fantasie, was ich zu diesem Text noch predigen kann, damit für Sie noch irgendein Benefit rauskommt. Geht nicht. Anderer Text schaffe ich nicht. Aber man könnte ja auch mal über etwas predigen, was nicht im Text steht. Da ist die Gefahr, dass es zu Überschneidungen kommt, dann sehr gering. Und vieles, was mir durch den Kopf gegangen ist, könnte ich verwenden. Also, herzlich willkommen zu unserem Experiment. Sonntagmorgen, kurz vor 10 in Deutschland. Die Glocken läuten, die Kirchentüren stehen offen, aber kaum jemand tritt ein. 7 oder 8 ältere Damen und ein Herr verteilen sich in den ersten beiden Reihen. Im Rest des Kirchenschiffes gähnende Leere. Wenn jetzt nicht noch ein Bus kommt, denkt der Pastor. Aber es kommt kein Bus. Eine Kirchenvorsteherin geht nach vorne und liest den Predigttext. Lukas 5, 1 bis 11. Ja, das hätte er auch mal gerne miterlebt. Eine große Menge drängt zu Jesus, um Gottes Wort zu hören. Gleichzeitig aber umspülen trübe Gedanken diese Sehnsucht. Als er seinen Dienst vor 16 Jahren angetreten hat, da kamen im Schnitt so 20 Personen zum Gottesdienst. Heute sind es so um die 10. Was mache ich nur falsch? Denkt er. Was mache ich bloß falsch? Am Einsatz, am Fleiß kann es nicht liegen. Meist leuchtet die Lampe im Arbeitszimmer bis weit in die Nacht. Aber an Erleuchtung scheint es ihm ja wohl offensichtlich zu fehlen. Die Diskrepanz zwischen Gottes Wort, seinen eigenen Ansprüchen und der traurigen Wirklichkeit über Jahre, Jahrzehnte immer wieder zu erleben, das frustriert. Natürlich greifen da auch Zweifelraum. Seine Frau spricht von einer veritablen Midlife-Crisis. Andere reden über Burnout. Der Satz von den Menschenfischern und das Bild von den übervollen Netzen, das steht doch in einem ganz engen Zusammenhang. Suggeriert es nicht eindeutig, dass der Bedarf der Menschen an Gottes Wort gewaltig ist? Dass der Zulauf zur Gemeinde sehr, sehr groß sein wird. Also jedenfalls, wenn man auf Jesus hört, ihm vertraut und die Netze zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle auswirft. Die Wahrnehmung in hunderten Kirchen von uns hier im Land ist eine ganz andere. Wie ist es eigentlich bei uns? Als ich vor gut 20 Jahren in den Vorstand kam, da waren wir eine Gemeinde mit ungefähr 40 Mitgliedern. Seitdem ist eine Menge geschehen. Wir haben großen Anbau und Umbau gemacht, um das Ganze hier attraktiver und schöner zu gestalten. Wir haben niedrigschwellige Angebote wie Brunch-Gottesdienst oder Kochen und gemeinsames Essen etabliert. Erst vor 2 Wochen hatten wir wieder einen der regelmäßigen Marktplatzgottesdienste, um sichtbar zu sein in unserer Stadt. Und auch wenn das jetzt schon ein bisschen länger her ist, unter Andreas Spingler haben wir hier gemeinsam mit anderen das ganz große Besteck aufgefahren. Judy Bailey, deren Konzerte gerne mal von Tausenden besucht werden, hat hier auf dem Ratzeburger Marktplatz ein Live-Konzert gegeben. Und wenn man Google nach den bekanntesten deutschen Evangelisten fragt, dann taucht der Name Ulrich Pazani ganz oben auf. Der ist hier nach Ratzeburg gekommen, Begleitprogramm von einer Truppe von, ich glaube es war ein amerikanisches Missionsteam, mindestens 10, 15 Leute. Also mit allem Zip und Zap. Jeden Abend hat er hier eine Woche gepredigt. Das war toll. Und wenn ich heute auf unsere Mitgliederliste schaue, naja, ungefähr 40. Also der große Hohl war da auch nicht dabei. Da kann man doch schon mal ins Zweifeln kommen. Wenn nicht, muss man sich doch zumindest die Frage stellen, was läuft hier bei uns eigentlich all die Jahre falsch? Wenn man die beste Botschaft der Welt hat, und sich bemüht, diese engagiert weiterzugeben. Und nach 20 Jahren ist die Mitgliederzahl unverändert. Dann gibt es doch eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Man glaubt zwar, die beste Botschaft der Welt zu haben, hat sie aber nicht. Oder B, man hat sie zwar, macht aber irgendwas gründlich, also fundamental, also im Prinzip alles falsch. Was machen wir hier in Ratzeburg so fundamental falsch? Ich denke, die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so schwer. Vielleicht alles, vielleicht auch gar nichts, vermutlich irgendwas dazwischen. Will uns der Predigttext sagen, dass alle bibeltreuen Gemeinden an allen Orten der Welt zu jeder Zeit, so sie sich denn wirklich von Jesus leiten lassen, regen Zulauf haben? Sind es denn in Deutschland tatsächlich nur ein paar Dutzend, ein paar Hundert von 30.000 Gemeinden, die sich wirklich auf Jesus einlassen? Hier sitzen ja auch einige, die erlebt haben, wie ihre Gemeinde aufgelöst wurde. Ja, haben die denn noch mehr als alles falsch gemacht? Ich glaube nicht. Ich glaube vielmehr, dass es sich bei den Lebenszyklen von Gemeinden ähnlich verhält wie in unserem ganz persönlichen Glaubensleben. Da gibt es die Höhenflüge, die tollen Zeiten. Da gibt es aber auch die Wüstenzeiten und die Zeiten dazwischen. Die Zeiten in der Gemeinde, in denen alles sehr harmonisch und liebevoll abläuft, in denen man die Gegenwart Gottes quasi mit den Händen zu greifen können glaubt. Und die, in denen alles sehr mühsam ist, vieles zum stupiden, monotonen Alltag mutiert. Das kann, muss aber nicht heißen, dass irgendwas falsch läuft oder dass wir irgendwas fundamental falsch machen. Schauen wir auf den Nahen Osten. Da hat sich der christliche Glaube rasend schnell verbreitet. Schon zu Paulus Zeiten gab es dort zahlreiche, bedeutende Gemeinden. Heute eher nicht. Ich vermute, dass das mehr an der geschichtlichen Entwicklung und weniger am fehlenden Glaubenseifer lag. Schauen Sie auf Hiob. Ein Tiefschlag nach dem anderen, bis er völlig zerstört am Boden lag. Aber nicht, weil er was falsch gemacht hat. Nein, da ging es um etwas ganz anderes. Und Hiob hätte überhaupt nichts ändern können. Ich denke, die Geschichte vom wunderbaren Fischfang hat sich zuerst und vor allem deshalb zugetragen, damit Petrus, Jakobus und Johannes klar wird, mit wem sie es hier zu tun haben. Dazu hat Jesus seine göttlichen Muskeln spielen lassen und kurzerhand die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Der See Genezareth wurde damals schon seit Jahrhunderten befischt. Und wenn da mal ein großer Hohl gemacht wurde, dann spät abends oder nachts, und zwar an den flachen Stellen. Aber niemals tagsüber und schon gar nicht an den tiefen Stellen. Sie mag auch bildlich für die Entwicklung der Kirche insgesamt stehen. Petrus ist ja quasi ihr menschliches Fundament. Da spricht vieles dafür. Ich denke nicht, dass man das auf jede Gemeinde, an jedem Ort der Welt und zu jeder Zeit der Weltgeschichte übertragen kann. Da spricht vieles dagegen. Kein Mensch, keine Gemeinde kann einen anderen Menschen zum Glauben bringen. Da können wir hier 17 Gruppenangebote machen. Babykreis, Teenkreis, junge Erwachsene, ältere Erwachsene, noch ältere Erwachsene, Gruppen für Ledige, Verheiratete, Geschiedene. Dann können wir noch 10 Hauskreise aufmachen und 2 Arbeitsgruppen für zielorientierte Missionen. Und 7-stündige Predigten halten. Das wäre zwar sehr beeindruckend, aber es würde nicht reichen, um auch nur einen Menschen dazu zu bewegen, sein Leben Jesus zu übergeben. Aber wir haben doch einen klaren Missionsauftrag. Ja, den haben wir. Wir sollen doch Menschen einladen zu Jesus. Ja, das sollen wir. Und wir sollen uns dabei auch richtig Mühe geben. Flexibel sein, kreativ sein. Das können wir von Paulus, von Jesus lernen. Die haben sich die Menschen genau angesehen. Gesehen, was ihre Freuden, ihre Ängste, ihre Nöte sind. Und daran haben sie angeknüpft, ganz individuell. Klammer auf, nähere Einzelheiten können Sie übrigens der Predigt vom 10.5. entnehmen. Klammer zu. Genau das sollen wir auch tun. Und dennoch wird all diese Mühe nicht reichen, um auch nur einen Menschen dazu zu bewegen, sein Leben Jesus anzuvertrauen. Denn dazu braucht es mehr. Dazu braucht es den Heiligen Geist, den göttlichen Funken, den Kronos, die Berührung aus der Ewigkeit oder wie auch immer Sie das nennen mögen. Als Beamter sage ich da quasi reflexhaft, dafür bin ich dann aber nicht zuständig. Das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich. Sie mögen sich jetzt fragen, ist das nicht vielleicht etwas vereinfacht, etwas billig? Vielleicht. Aber es ist auch wichtig, seine Grenzen zu kennen. Sie nicht zu kennen, kann sehr gefährlich sein. Denken wir zurück an unseren Pastor. Ich verstehe seinen Frust. Und seine Zweifel verstehe ich noch viel mehr. Stimmt das überhaupt, woran ich glaube? Ist Jesus wirklich der Fels? Oder ist Jesus der Sand und ich habe mich verrannt? Wie kann ich bloß diesen zermürbenden Zweifel loswerden? Naja, am besten, indem der Bus kommt. Besser zwei und das halbe Dorf dazu. Dann wäre alles so klar. Dann würde ich nicht mehr zweifeln. Das wäre so befreiend. Und genau an der Stelle ist man schon ganz weit weg von Paulus, von Jesus sowieso. Da geht es dann ja bei all der Mühe weniger um die anderen, da geht es ja dann mehr um mich. Darum, dass ich eine wirksame Waffe gegen meine Zweifel in die Hand bekomme. Das Gefährliche ist, man schlittert da so rein. Man merkt das gar nicht, das geschieht ja unterbewusst. Das denkt man so ja nicht. Das ist ja alles unterbewusst. Und da kann es dann passieren, dass unglaublich viel Energie investiert wird. Aber die ist nicht einladend. Die ist eher tatgewordene Verzweiflung. Das Traurige ist, man kann das vermutlich gar nicht verhindern, weil das zutiefst menschlich ist. Aber hinschauen. Hinschauen kann man, hinspüren sollte man. Das Schöne ist, dass Gott vermutlich denkt, oh Mann, das tut doch alles überhaupt nicht Not. Ich habe nicht von dir verlangt, dass du die Zahl der Gottesdienstbesucher verdoppeln sollst. Und auch wenn du mir gerade mehr Steine in den Weg legst, als dass du mir hilfst, ich liebe dich. Und ich werde die Gemeinde weiter mit dir bauen. Die Geschichte des Petrus mit meinem Sohn, das ist ein Bild, ja. Aber du solltest das auch nicht überstrapazieren. Und vor allem solltest du nicht von dir verlangen, meinen Job zu machen. Das ist nun wirklich eine Nummer zu groß für dich. Die Geschichte mit Hiob. Die wirst du im Moment nicht verstehen können. Die Tatsache, dass es viele Gemeinden im Nahen Osten oder sonst wo auf der Welt nicht mehr gibt, heißt nicht, dass sie nicht unglaublich wichtig und wertvoll waren. Sie waren ein Segen und ein unverzichtbarer Teil meines Reiches auf dieser Welt. Punkt. Die Frage ist doch, glaubst du mir? Vertraust du mir? Oder irgendwelchen Zahlenkolonnen, von denen du meinst, dass sie meine Existenz beweisen? Ich habe gar nichts gegen Zweifel. Ja, geh ruhig mal noch einen Schritt weiter. Zweifel auch mal an deinen Zweifeln. Du träumst von vollen Netzen und du siehst sie nicht. Das frustriert dich. Das verstehe ich. Und weil du alles Recht der Welt hast, mich zu hinterfragen, mein Wort kritisch zu prüfen, und weil ich weiß, dass dir Zahlen so wichtig sind, möchte ich dich einladen, deinen Blick zu weiten. Im Moment gibt es 2,4 Milliarden Menschen auf der Welt, die sich zum Christentum bekennen. Geteilt durch 2000 Jahre macht 1.200.000 pro Jahr. Geteilt durch 365 Tage macht 3.287 Menschen pro Tag. Sind das keine vollen Netze? Übrigens, das sind ja auch nur die, die heute noch leben. Streng genommen muss man ja alle Christen dazu zählen, die in den letzten 2000 Jahren verstorben sind. Natürlich unter Berücksichtigung des Faktors der Bevölkerungsentwicklung. Das ist kompliziert. Ich denke mal Faktor 19 oder 21 oder so. Und ich stelle mir vor, wie Gott dann verschmitzt lächelt und sagt, ach, rechne selbst, du Freund der Zahlen. Mir waren Zahlen nie so wichtig. Wir sind Menschen wichtig. Du bist mir wichtig. So oder so ähnlich, stelle ich mir vor, könnte solch ein Gespräch ablaufen. Ja, und wenn ich durch die Reihen schaue, ja, heute sind wir ein bisschen mehr, üblicherweise um die 40. Wie vor 20 Jahren. Und dennoch, vor 20 Jahren saßen viele, die heute hier sitzen, nicht hier. Da saßen andere Menschen hier. Von einigen weiß ich, dass sie heute an anderen Orten wertvolle Arbeit für das Reich Gottes leisten. Also von Nullwachstum kann da nicht die Rede sein. Aber selbst wenn heute hier exakt die gleichen Personen säßen wie vor 20 Jahren, wäre das ja auch kein Beweis, nicht mal ein ordentliches Indiz für die Existenz oder Nicht-Existenz Gottes. Ein Gott, der am Ende des Tages nicht über jeden Zweifel erhaben ist, ist nicht Gott. Was nicht heißt, dass er Zweifel tagsüber dazugehören kann, darf. Jedenfalls für viele, vielleicht die meisten von uns. Vielleicht ist Zweifel aber auch das falsche Wort für das, was sie bewegt. Vielleicht sind es eher Sorgen, Zukunftsängste. Da gibt es bei uns ja einige, und zu Recht. Im Verband gibt es im Moment große Veränderungen. Und bei allem guten Willen dort wird es uns in Zukunft oder wird es dem Verband in Zukunft wohl nicht mehr möglich sein, uns so zu unterstützen, wie er das in der Vergangenheit getan hat. Es kann sein, dass wir bald nur noch eine halbe Predigerstelle haben. Und wo bitteschön findet man halbe Prediger? Dann könnten wir die Stelle gegebenenfalls gar nicht besetzen. Und vielleicht überfordert uns dann alles und wir müssen in 10 Jahren die Türen schließen. Kann sein. Es kann auch sein, dass es in 30 Jahren den gesamten Verband nicht mehr gibt. Das macht mir manchmal schon auch Sorgen. Das will ich nicht. Aber es liegt außerhalb meiner Möglichkeiten. Und es liegt außerhalb meines Zuständigkeitsbereiches. Es liegt auch außerhalb des Zuständigkeitsbereiches von Dirk Arning oder Michael Stahl, unserem Verbandsinspektor. Das liegt im Zuständigkeitsbereich Gottes. Der kümmert sich darum, persönlich. Machen Sie sich da mal keine Sorgen. Deshalb darf ich Sie an dieser Stelle zu einer tiefen, befreienden Gelassenheit aufrufen und einladen. Nur zur Sicherheit, damit meine ich nicht Trägheit. Wenn Paulus den Ephesern von der Rüstung des Glaubens schreibt, dann ist er von den Stiefeln der Bereitschaft fürs Evangelium einzutreten, also Mission, die Rede. Von Pantoffel für den Fernsehsessel steht da nichts. Aber genauso gefährlich wie ein ungebremster Sorgengeist oder Trägheit ist ein überbordender Aktionismus. Insbesondere, wenn sich die Motivation aus einer sehr fragwürdigen Quelle speist. Das kann auch eine gut getarnte Falle sein. Die Gemeinde Jesu Christi, Sie und ich, wir sind in Gottes Hand. Niemand hat versprochen, dass es da immer kuschelig und gemütlich ist. Ganz im Gegenteil. Auch in dieser Hand kann es sehr, sehr harte Zeiten geben. Fragen Sie mal Hiob. Fragen Sie mal die Gemeinden im Mittleren Osten. Aber diese Hand wird uns tragen und behüten. Nichts und niemand wird uns aus dieser Hand reißen können. Diese Hand wird uns niemals loslassen. Sie wird uns und die Gemeinde Jesu Christi, in welcher Form und Zusammensetzung auch immer, bis zum Ziel führen. Nicht mal das müssen wir selber finden. Das wurde uns versprochen von unserem ewigen, allmächtigen, allwissenden und allgegenwärtigen Gott, vom Schöpfer und Herrscher des Universums. Also wenn das kein Grund zur Gelassenheit in allen Schwierigkeiten ist, dann weiß ich auch nicht. Amen.